Ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Situation hattet, dass ihr abends irgendwie den Fernseher angeschaltet habt und da lief gerade ein Film, aber nicht von Anfang an, sondern der war schon mittendrin. Und dann denkt man sich, naja, jetzt schauen wir mal rein. Und während man so schaut, merkt man, eigentlich versteht man gar nichts. Man weiß gar nicht, warum passiert dieses oder jenes, was ist da überhaupt los, warum haben die jetzt Streit oder worum geht's überhaupt? Und da ist es wichtig, dass man einen Film eigentlich von Anfang an schaut. Wenn man den Anfang sieht, dann versteht man, wer sind die Charaktere, wieso passiert dieses oder jenes. Und so ist es eigentlich auch mit dieser Welt. Wir sind hier als Menschen mitten in die Weltgeschichte gestartet, sag ich mal. Wir waren nicht von Anfang an dabei. Und wenn man sich diese Welt oder die Gesellschaft anschaut, fragt man sich manchmal, warum ist das so, wie es ist? Warum passiert dieses oder jenes? Wieso kann es nicht anders sein? Wieso kriegen wir es Menschen nicht hin, diese Welt vernünftig zu führen? Und von daher hilft es, in der Bibel an den Anfang zu schauen, an den Anfang dieser Welt. Und der Anfang hilft uns, das, was jetzt passiert, ja auch besser zu verstehen. Von daher haben wir eine neue Predigtreihe über die sogenannte Urgeschichte. Das meint die ersten 11 Kapitel in der Bibel. Und da erfährt man eben sehr viel darüber, wie Gott sich diese Welt gedacht hat, wie er über Familie denkt, wieso diese Welt so böse ist. Wir lesen über Arbeit und warum sie so anstrengend ist. Man sieht Mord, Hochmut und Stolz und sogar Jesus wird am Anfang angekündigt. Es gibt viele herausfordernde Verse, aber ich freue mich sehr darauf, weil diese 11 Kapitel wirklich vollgepackt sind mit Dingen, die fürs Leben wirklich wichtig sind. Bei uns heißt ja das erste Buch der Bibel 1. Mose. Generell ist das Buch ja unter Genesis bekannt. Das heißt Anfänge. Und diese Anfänge wollen wir uns eben anschauen. Es ist das Buch der Anfänge und von daher will ich erstmal, auch wenn es eigentlich in der Predigtreihe erstmal um die 11 Kapitel geht, will ich euch mal die ganze Struktur vom Buch zeigen, dass man so das ein bisschen einordnen kann. Und zwar gibt es ein Wort, das immer wieder im ersten Buch Mose vorkommt. Das heißt Toledot. Was könnte das jetzt heißen? Toledot heißt sowas wie, was daraus wurde oder dies ist die Geschichte. Und da sieht man eben immer wieder das Wort hier auf der rechten Spalte, das Toledot des Himmels und der Erde. Also was daraus wurde oder die Geschichte der Himmel und der Erde. Und dann sieht man die Geschichte von Adams, von Noah, von Sem und so weiter. Also immer wieder kommt dieses Wort vor und man merkt, es markiert so einen Neuanfang. Jetzt geht die Geschichte der Anfänge, geht jetzt weiter. Und von daher ist es so eine gute Struktur, die wir in diesem Buch finden. Das Buch will uns eigentlich zeigen, ja, wie war der Anfang und was wurde daraus? Genau, von daher ist einfach mal als, ja, dass man es mal gehört hat, ist gut zu wissen. Ihr werdet merken, die heutige Predigt ist vielleicht etwas schulischer, aber das ist auch nicht schlimm, das ist sogar sehr wichtig, weil es ist wichtig, dass man am Anfang jetzt erstmal ein paar Grundlagen legt, dass man dann diese 11 Kapitel richtig einordnen kann. Genau, weil es gibt gerade für die Schöpfung und die ersten Kapitel auch viel Falsches und viel Unsicherheit eben. Wenn wir uns jetzt, das ist die Geschichte vom ersten Buch Mose, von Genesis, wenn wir uns jetzt schauen, wie könnte man die Urgeschichte ordnen oder gibt es da ein Muster? Ja, das gibt's. Und zwar vielleicht kennt ihr dieses Kinderspielzeug. Man legt oben eine Murmel rein, die startet ganz oben. Dann lässt man sie los und dann macht's klack, 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 klack und dann ist sie ganz unten. Und irgendwie so kommt einem die Urgeschichte vor. Es startet ganz oben mit der Schöpfung und Gott sagt, es war sehr gut. Dann merkt man aber ziemlich schnell, es geht bergab mit dem Sündenfall. Die Sünde kommt in das Leben, der Tod kommt auf diese Welt. Es bleibt aber da nicht stehen. Im Kapitel 2 kommt der Tod in diese Welt, aber man sieht ziemlich schnell, der Kain hat dann selbst getötet. Also das war die nächste Eskalationsstufe, dass er selbst ihn umgebracht hat. Und da heißt es, er wird siebenfach gerächt werden. Aber es geht dann noch schlimmer, der Lamech wird 77-fach gerächt werden. Und dann geht's noch tiefer, wo wir dann lesen, dass die Menschheit verdorben ist. Das ist dann nicht nur eine Person gewesen, sondern da spricht Gottes Urteil über die Menschheit und sagt, die sind wirklich verdorben. Und jetzt könnte man ja vielleicht meinen, naja, wenn sie verdorben sind, vielleicht kann man damit mit guten Sachen irgendwie da noch positiv einwirken. Aber es geht wirklich weiter bergab. Die Menschheit ist unverbesserlich. Also Gott muss einen Schlussstrich ziehen, weil man kann es nicht mehr durch ein paar nette Grundsätze, ein paar nette Sachen irgendwie noch retten. Von daher, die Urgeschichte wird immer bedrückender. Aber das ist eigentlich auch das, was wir in der Realität sehen. Von daher ist die Bibel und auch der Anfang sehr realitätsnah und es spiegelt das wider, was wir sehen können. Aber heute wird es eben um die ersten fünf Verse gehen. Und am liebsten würde ich jetzt gleich anfangen, den Bibeltext zu erklären, aber wir müssen noch ein paar Fragen klären. Die erste Frage wäre, wer ist überhaupt der Verfasser? Weil bei der Schöpfung war ja noch kein Mensch dabei gewesen. Also wer hat jetzt dieses Buch aufgeschrieben? Und vielleicht sagt ihr, naja, ist es denn so wichtig? Das steht in der Bibel, das ist ja klar, das glauben wir so. Aber für viele Leute ist das sehr wohl ein Problem. Und zwar, wenn man an der Universität Theologie studiert, dann lehrt man einem wird die historisch-kritische Theologie gelehrt. Und die lehrt eben, dass es eigentlich keine Wunder gibt oder diese übernatürliche Komponente, diese göttliche Komponente der Bibel, dass die eben ja gar nicht sein kann. Und dann versucht man das, was in der Bibel ist, menschlich zu erklären und dann landet man schnell dabei, dass man sagt, naja, das ist ja nicht ernst zu nehmen, das ist ja nur ein Mythos, das ist eine Legende. Und zwar in der Universität würde man lernen, dass das erste Buch Mose oder die Bücher Mose in Babylon im Exil geschrieben worden sind. Das Volk wurde verschleppt, in Babylon gab es viele andere Götter und dann sagen die historisch-kritischen Leute, das wurde jetzt dort im Exil geschrieben, um sich von den anderen Göttern abzuheben. Also um zu zeigen, Gott ist der wahre Gott, der Gott Israels und es war sozusagen wichtig für die Identität des Volkes Israels und das hat jetzt vielleicht keinen historischen Hintergrund, aber es ist halt ein Mythos für das Volk. Das sage nicht ich, das lehren die anderen. Und man muss dann wirklich sagen, das ist falsch. Das ist keine gute Sichtweise. Und zwar, diese Sichtweise beruht nämlich nicht darauf, dass man sagt, man hätte so viele gute Argumente auf der Seite. Dass man sagt, boah, alles, was wir finden, würde dafür sprechen, dass es in Babylon geschrieben wurde. Nein, ganz im Gegenteil. Der Konsens der Christen eigentlich fast bis jetzt, also es ist erst eine neuzeitliche Theorie, der Konsens war, dass eben Mose der Verfasser ist. Und das würde viel mehr Sinn ergeben und das würde viel besser passen, weil Mose war erstens zeitlich näher dran. Mose war in der Lage, historische Texte zu lesen. Er hatte Zugang zu den Büchereien, Bibliotheken, zu den Schriftstücken. Es gab damals auch schon die Keilschrift aus der Vergangenheit eben. Und er war auch in der Lage, selbst zu schreiben. Er konnte es aufschreiben. Also er wäre hier sehr passend gewesen. Und wie gesagt, gerade in der Urgeschichte, in den ersten Kapiteln, es war noch keiner dabei, der es aufschreiben hätte können. Von daher ist natürlich, sagen wir als gläubige Christen, Gott hat ihm auch diese Dinge gezeigt. Also von daher hatte menschlich gesehen historische Quellen bestimmt hinzuziehen können, aber es ist natürlich auch Gott, der durch Mose das aufgeschrieben hat. Also es würde Sinn machen, dass Mose hier die passende Figur wäre. Und wenn man in die Bibel schaut, schreibt die Bibel selbst die fünf Bücher Mose eben Mose zu. Also die Bibel selbst sagt das. Ich habe euch hier mal ein paar Stellen angeführt. In den meisten Stellen ist eben vom Gesetz des Mose die Rede. In manchen anderen Stellen heißt es dann, Mose hat doch gesagt. Und selbst Jesus argumentiert damit mit der Schöpfung, mit der Urgeschichte. Und selbst Jesus schreibt es Mose zu. Er redet auch vom Gesetz des Moses und nicht von irgendwem anders aus Babylon. Von daher muss ich sagen, also wenn Jesus davon ausgeht, dass Mose der Verfasser ist, dann dürfen wir das getrost auch glauben. Die zweite Frage ist, was ist der Selbstanspruch? Also wenn man in die Psalmen liest, dann hat man Poesie. Und dann muss es auch poetisch ausgelegt werden. Das ist nicht immer so ein Lehrtext, sage ich mal. Es ist ja ein Unterschied, welche Textgattung hat der Text, um festzustellen, was will der Autor eigentlich sagen, dass man den Bibeltext nicht falsch versteht. Und von daher ist es wichtig zu fragen, will dieser Text, diese Schöpfung, will sie überhaupt historisch verstanden werden? Und da muss man sagen, also wir finden ein paar poetische Elemente, also der Text ist nicht 100% sachlich geschrieben, ohne jegliche Ausschmückung, aber wir finden, der Text generell ist doch sehr sachlich geschrieben. Also es gibt ein paar Reimformen, aber an sich ist dieser Text sehr sachlich und sehr strukturiert geschrieben. Und der Text an sich, manche bezeichnen die Textgattung als poetische Narrative, also eine poetische Erzählung. Und ich muss sagen, also jetzt der Text an sich gibt uns keine Hinweise darauf, dass man sagt, ja, das ist ja nur Poesie, das muss man ja nicht ernst nehmen. Also der Text ist so geschrieben, dass wer die Bibel ernst nimmt, auch diesen Text ernst nehmen muss. Und auch wieder, wie ich vorher gesagt habe, Jesus selbst hat eben mit der Schöpfung argumentiert. Also es ist biblisch fest verankert, dass das, was wir in den ersten Kapiteln lesen, dass das auch tatsächlich der Wahrheit entspricht und dass wir das ernst nehmen sollen. Jetzt kann ich endlich starten mit den ersten 5 Verse. Ich lese sie mal vor. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Genau so startet die Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel, die Erde. So geht's los. Jetzt ist die Frage, was ist mit Anfang gemeint? Von welchem Anfang ist die Rede? Da muss man sagen, natürlich ist es nicht der Anfang von Gott selbst. Er ist ja ewig, er ist außerhalb von Raum und Zeit. Also der Anfang meint der Anfang dieser sichtbaren Welt eben. Genau, das die unsichtbare Welt, die Engel sind auch geschaffen, aber von dem die Himmel und die Erde, ich verstehe das so, dass hier der Anfang dieser Welt gemeint ist. Das heißt es hier, am Anfang schuf Gott. Dieses Schuf ist nicht ein Umgestalten, er hat nicht etwas genommen, was man schon hatte, sondern er hat etwas aus dem Nichts erschaffen. Der Fachbegriff dafür heißt Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Und das ist etwas, was nur Gott kann. Wir Menschen, wir können nur das bearbeiten, das verarbeiten, das neu machen, was schon da ist. Ich kann nicht einfach jetzt in die Hände klatschen und dann ist auf einmal da etwas drin, was vorher nicht drin war. Also ich kann nichts aus dem Nichts erschaffen. Wir Menschen, wir müssen immer etwas verwenden. Aber Gott hat hier aus dem Nichts erschaffen. Er hat gesprochen und es wurde. Und das ist etwas, worüber man über Gott staunen kann. Die ersten Kapitel laden uns ein, über Gott und seine Größe und seine Macht zu staunen. Ja, man sieht, Gott ist derjenige, der aus dem Nichts etwas erschaffen kann. Jetzt ist die Frage, okay, was meint jetzt hier die Himmel und die Erde? Die Erde ist eigentlich klar. Die Erde ist jetzt bei den Himmel jetzt auch nur der irdische Himmel oder auch die Engel gemeint? Also wie schon gesagt, die Engel sind geschaffene Wesen. Von daher könnte es schon sein, dass Gott da auch ein paar Engel geschaffen hat. Man sieht aber an anderen Stellen der Bibel, dass es wohl schon vor der Schöpfung Engel gegeben hat. Und ich verstehe eher die Himmel und die Erde als sogenannten Merismus. Das ist eine Stilformel und damit meint man nimmt zwei Extreme und meint damit alles dazwischen. Also quasi die Erde auf der einen Seite, Himmel auf der anderen Seite und Gott hat alles geschaffen. Wenn es der Fall wäre, dann wäre der Vers 1 so eine Art Überschrift. Das wäre denkbar, weil im Kapitel 2 finden wir das dann auch, dass so eine Art Überschrift verwendet wurde. Aber es ist nicht 100% klar, ist es jetzt eine Überschrift oder ist es jetzt erstmal das Schaffen von einem Erdball, der jetzt noch nicht weiter definiert ist. Aber grundsätzlich wichtig im Vers 1 ist erstmal dieses Staunen darüber, dass Gott aus dem Nichts etwas geschaffen hat. Es geht dann aber weiter und jetzt wird es spannend im Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Die Erde war wüst und leer, das steht im Hebräischen Tohu Wabohu. Ich weiß nicht, manche kennen von euch vielleicht diesen Satz. Das ist heutzutage kann man das wird es verwendet als völliges Chaos. Also zum Beispiel, wenn die Eltern ins Kinderzimmer reinkommen, dann sagen sie: Mensch, hier ist ein völliges Tohu Wabohu in deinem Zimmer. Genau, also man verwendet es als absolutes Chaos. Jetzt ist die Frage, ist jetzt dieses Tohu Wabohu, das kommt nicht oft in der Bibel vor, sehr selten und es ist schwierig zu übersetzen. Ist jetzt die Frage, meint es jetzt Chaos oder was meint es dann? Und ich verstehe dieses Tohu Wabohu als eine Unbewohnbarkeit. Deswegen ist wüst und leer ganz passend, so wie eine leere, heiße Sandwüste, wo man sagt, boah, hier kann man als Mensch nicht überleben. Die Erde war in einem unbewohnbaren Zustand. Der Gedanke dahinter ist, dass man sagt, Gott ist ein Gott der Ordnung und wieso sollte erstmal die Erde chaotisch schaffen? Aber ich denke, auch da hat man einen gewissen Auslegungsspielraum. Ich würde, wie gesagt, sagen, die Erde war unbewohnbar. Wüst und leer eben. Gott hat eben jetzt hier erstmal einen Erdball geschaffen, der noch nicht geeignet für die Menschen ist. Wer ein Beispiel haben will, wie sowas aussehen könnte, ich habe jetzt die Wüste gebracht, da könnte man vielleicht ein paar Stunden überleben, aber schaut euch mal die anderen Planeten im Universum an. Das ist, finde ich, ein gutes Beispiel für völlige Unbewohnbarkeit. Da kann man keine Sekunde als Mensch irgendwie klarkommen. Und jetzt wird es spannend, es gibt sozusagen jetzt die Theorie, dass zwischen dem Vers 1 und dem Vers 2 eine große Lücke zeitlich ist. Und diese Theorie, ich halte sie nicht für richtig, aber ich will sie euch sagen, dass man es mal gehört hat und einordnen kann. Es heißt Gap- oder Lückentheorie. Und das ist der Versuch, jetzt irgendwie in diese Schöpfung Jahrmillionen reinzupressen. Dann sagt man, am Anfang hat Gott den Himmel und die Erde geschaffen, er hat es in einem guten Zustand geschaffen und dann ist viel Zeit vergangen und dann würden manche so weit gehen, dass sie sagen, in dieser Zeit war der Fall Satans, dann hat Gott es gerichtet und infolge des Gerichtes war dieses Tohu Wabohu und dann war die Schöpfung eigentlich eine Neuordnung, ein Neuschönmachen. Das ist sozusagen der Versuch, um jetzt hier Jahrmillionen in die Bibel noch irgendwie reinzukriegen. Aber ich muss sagen, das ist jetzt keine gute Theorie. Also natürlich könnte man es, wir lesen jetzt hier nicht von der zeitlichen Abfolge, wie viel Zeit jetzt dazwischen war oder so, aber es ist wirklich, erstens ist man sehr schnell in Mutmaßungen. Weil wenn man sagt, da ist Zeit vergangen, dann müsste man ja sagen, was ist da passiert? Und da kann man ja irgendwie alles reindichten. Also man ist extrem schnell bei Mutmaßungen. Das zweite Argument, was dagegen spricht, ist, dass es heißt, die Erde war wüst und leer und nicht die Erde wurde wüst und leer. Wenn Gott die Erde erst schön geschaffen hat und dann zerstört hat durch ein Gericht, dann wäre hier das treffende Wort wurde und nicht war. Von daher auch der Text gibt da diesen Hinweis darauf. Und aber am stärksten, weswegen man das ablehnen muss, ist eigentlich, dass die Bibel selbst von einer 7-Tage-Schöpfung spricht. Der Sabbat ist darauf begründet, dass die Welt in 7 Tagen geschaffen ist. Von daher, Gott selbst hat jetzt hier eigentlich das festgelegt und gesagt, es ist in 7 Tagen hat Gott diese Welt geschaffen. Und das wäre dann auch gegen das biblische Zeugnis. Also das machen wir mal hier wieder weg. Ich wollte, dass ihr es mal gehört habt, weil das sind auch Versuche von gläubigen Christen teilweise, die versuchen jetzt irgendwie die Wissenschaft mit der Bibel eben zu vereinen. Gestern hatten wir den Vortrag von Markus Blietz über ein gesellschaftliches Thema, aber wer dazu mehr hören will, den lade ich herzlich ein. Markus Blietz, wir haben da draußen im Foyer DVDs mit seinen Vorträgen, die gibt es auch online einfach auf YouTube. Wer da mehr hören will, dem kann ich das sehr empfehlen. Es geht jetzt weiter im Text. Es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Man kann im Hebräischen, ist das Wort für Geist Gottes, ist eigentlich Wind. Das ist sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen so. Von daher könnte man streng genommen übersetzen, ein Wind Gottes schwebte über den Wassern. Ich denke, sprachlich gesehen wäre das möglich, aber es ist schon wahrscheinlicher, dass es der Heilige Geist ist. Zum einen das Schweben passt zum Heiligen Geist und weniger zu einem Wind, der würde irgendwie pusten oder wehen, aber der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und zum einen sieht man die Dreieinigkeit in der Schöpfung. Der Vater ist sowieso anwesend, er spricht durch sein Wort, er schafft durch sein Wort diese Welt. In Johannes 1 wird Jesus selbst als das Wort bezeichnet und im Kolosser- und Römerbrief lesen wir explizit, dass durch Jesus diese Welt geschaffen ist. Also Jesus war da voll mit dabei und nicht nur passiv. Also der Vater und der Sohn waren da voll mit dabei und dann würde es eben passen, dass als dritte Person der Dreieinigkeit eben der Geist Gottes, der Heilige Geist, mit dabei war und da eben mitgemacht hat. Inwiefern er jetzt mitgemacht hat oder mitgewirkt hat, können wir jetzt als Menschen nicht sagen. Aber man sieht, Gott ist ein Gott der Ordnung und ich denke auch, dass der Heilige Geist da auch mit daran gewirkt hat, dass dieses Wüst und Leer, dieses Tohu Wabohu bewohnbar und schön wurde. Es geht jetzt weiter in Vers 3 und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Hier hat, denke ich, Gott erstmal die physikalische Einheit oder Größe des Lichts gemacht. Es gab ja noch keine Sonne, von der das Licht jetzt erstmal ausgeht, aber es ist interessant, Gott braucht keine Sonne oder keine Lichtquelle, um Licht zu schaffen. Und deswegen finde ich es schön, dass Gott nicht erst die Sonne schafft und dann sie wie eine Lampe anschaltet und jetzt leuchtet die Sonne und es wurde Licht. Nein, Gott braucht das nicht, weil Gott selbst ja eigentlich Licht ist und Helligkeit und nicht Dunkelheit. Und das Interessante ist eben, dass am Anfang schafft Gott das Licht ohne eine externe Lichtquelle und am Ende der Bibel sehen wir genau das Gleiche. Da heißt es in Offenbarung 21, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Auch hier sehen wir wieder Jesus, das Lamm und den Vater als eine Einheit. Die Leuchte ist das Lamm. Aber man sieht, es braucht keine Sonne, sondern Gott selbst erhält alles. Wo Gott ist, ist Licht. Wo Gott ist, ist keine Finsternis. Wo Gott ist, ist es wirklich schön und gut. Und von daher bin ich froh, dass es wirklich hier am Anfang einfach dieses Licht ist. Und man sieht, das erste Buch Mose und die Offenbarung, also das erste und das letzte Buch, haben sehr viele Parallelen. Da werden wir in der Predigtreihe noch mehr davon entdecken. Genau. Und Paulus geht dann so weit, dass er das Licht auch irgendwie geistlich deutet. Also es ist ja im Vers 4, Gott sah, dass das Licht gut war, da schien Gott das Licht von der Finsternis. Jetzt muss man fragen, wie kann man das jetzt verstehen? Wieso muss jetzt hier was geteilt werden? Wie sah dieses Scheiden, dieses Teilen aus? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Ich weiß auch nicht, inwiefern Gott das Licht als physikalische Größe gemacht hat oder ob Gott selbst schon alles erhält und bestrahlt hat. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. aber es ist erstmal festzustellen, dass das Licht und die Finsternis jetzt nicht zusammenpassen. Gott hat es jetzt getrennt und da, wo Licht ist, ist keine Finsternis und wo Finsternis ist, ist kein Licht. Und wie ich gerade gesagt habe, Paulus nimmt jetzt diesen Sachverhalt und deutet es aufs Evangelium. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also, genau, Gott hat hier dem Licht geboten, aus der Finsternis zu leuchten. Und jetzt in den ersten Versen ist es schon angedeutet, was der Paulus später eben geistlich deutet und sagt, ja, auch in unserem Herzen ist ohne Gott, der das Licht ist, ist Dunkelheit. Aber wenn Gott in dein Leben kommt, wenn Gott in dein Herz kommt, wenn du Gott in dein Leben einlädst und sagst, sei du mein Herr und mein Retter, dann wird in deiner Dunkelheit ein Licht sein. Und genau davon spricht Paulus und von daher sind die ersten Verse schon eine indirekte Aufforderung oder eine Einladung, dass auch in deinem Leben Gottes Licht scheint. Genau, natürlich, wir sehen, wir haben noch als Menschen mit vielen Schwierigkeiten auch zu kämpfen, aber dieses Licht ist schon da und im Himmel wird es einmal vollkommen sein. Es geht weiter im Vers 5. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Also eigentlich als Menschen sehen wir, es wird Abend und es wird Morgen, wenn die Sonne auf und unter geht. Jetzt ist die Frage, wie geht denn das? Und da würde ich einfach sagen, es sind 24 Stunden vergangen. Es wurde nicht Abend und Morgen anhand der Sonne, sondern zeitlich. Gott weiß von einem 24-Stunden-Tag und er kann gut auch erkennen, dass es abends und morgen wird, auch ohne Sonne, die jetzt hier auf und unter geht. Aber jetzt kommt die nächste kritische Nachfrage, die ich auch für besonders wichtig erachte. Es ist jetzt die Frage, sind jetzt 24 Stunden vergangen oder länger? Also es gibt nämlich die Ansicht, dass man sagt, naja, diese Tage, das ist quasi ein poetischer Tag als eine Zeiteinheit und dementsprechend kann jeder Schöpfungstag als eine ganz lange Jahrtausend, Jahrmillionende Zeitperiode gesehen werden. Also so reden manche. Es ist wieder der Versuch, evolutionistische Gedanken in die Bibel zu pressen. Und jetzt ist die Frage, ist jetzt ein Tag, wenn da der Tag die Rede ist, ist das ein 24-Stunden-Tag oder kann man diesen Begriff als Zeitspanne verstehen? Als ich auf dem Jugendwochenende war, war das genau eine Frage, die mir die Jugendlichen gestellt haben. Ja, wie ist es denn jetzt? Und von daher, deswegen gebe ich das euch weiter, dass auch ihr in der Lage seid, anderen Antwort zu geben. Als erstes schauen wir uns an, das Wort, das hier steht, ist Yom. Und Yom wird in der Bibel allermeistens als ein normaler Tag eben dargestellt. Und es ist nicht in jeder Stelle so, aber in den meisten Stellen ist Yom einfach das Wort für Tag, so wie wir jetzt auch Tag sagen. Weiter geht's, dass man sagt, naja, es wurde abends und es wurde morgens. Auch das ist ein Indiz, dass es ein 24-Stunden-Tag war und keine lange Zeitperiode. Deswegen bin ich froh, dass es auch hier am Anfang schon geschrieben ist, auch wenn noch keine Sonne auf und unter gegangen ist. Und weiter geht's eben, wie ich schon gesagt habe, der Sabbat wird mit Schöpfungstagen und nicht mit Jahrtausenden oder so begründet. Das würde das ganze Bild von diesem Sabbat kaputt machen, diese ganze Schöpfungsordnung, dass wir 6 Tage arbeiten sollen, einen Tag zur Ruhe kommen, das würde alles nicht mehr passen. Also auch theologisch wäre es sehr schwierig. Und es gibt jetzt noch ein besonders gemeines Argument. Im Psalm 90, Vers 4 heißt es, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Also für Gott wären 1000 Jahre wie ein Tag. Da sagt man, naja, wenn das so in der Bibel drinsteht, dann kann es ja hier deutlich weiträumiger verstanden werden. Gott ist da ja flexibler mit der Zeit. Und da muss man sagen, zum einen muss man wieder die Textgattung beachten. Das ist aus dem Psalm geschrieben und das ist jetzt kein Lehrtext über Theologie oder über die über Gottes Zeitrechnung, die Uhr irgendwie von Gott. Nein, das ist jetzt nicht ein Lehrtext, sondern das ist ein Text, der zeigen will, Mensch, Gott ist doch so viel größer als wir und Gott ist außerhalb der Zeit und was für uns 1000 Jahre sind, ist für ihn einfach ein Klacks. Das ist das, was wir aus dem Vers lernen. Und es ist nicht so, dass man sagt, na ja, das ist jetzt ein wissenschaftlicher Text und für Gott ein Tag ist gleich 1000 Jahre, dementsprechend 24 Stunden, 24.000 Stunden bei Gott. Wenn ich jetzt sage, ich eine Minute bei mir, wie viel ist es bei Gott? Nee, also so funktioniert das nicht. Also da verwenden Leute die Bibel in einem falschen Maß oder mit einer falschen Auslegung, um so eine Theorie zu untermauern. Wenn das so wäre, dass für Gott ein Tag 1000 Jahre sind, dann würde ich gerne die Rückfrage stellen, war denn der Prophet Jona 3000 Jahre im Bauch des Fisches? Nee, ist ja Quatsch. Gott hat gesagt, er war 3 Tage im Bauch des Fisches. Und wer hier so argumentiert, der kriegt an anderen Stellen wirklich Schwierigkeiten. Genau, und eigentlich das Letzte ist die Frage, hat Gott dann, wenn Gott Evolution verwendet hat, die Schöpfung durch Tod gemacht? Also Evolution basiert ja darauf, dass die Stärkeren überleben und die Schwächeren sterben. Dann wäre der ganze Bericht, dass durch den Sündenfall, wie der Tod in die Welt gekommen ist, wäre hinfällig und auch Gott selbst hätte den Tod des Schwachen eigentlich verwendet, um die Welt zu machen. Und das wäre wirklich undenkbar und würde nicht zum Rest passen. Also es sind hier wirklich 24 Stundentage. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir uns mit? Ich blende euch nochmal den Text ein. Ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen theoretischer oder schulischer. Zum einen können wir über Gottes Größe und Macht staunen. Gott schafft die Welt durch sein Wort. Gott schafft Himmel und Erde und alles, was wir hier sehen, hat Gott gemacht. Und dieses erste Kapitel soll uns wirklich zum Staunen anleiten, dass wir sehen, das ist unser Gott. Gott ist der Schöpfer, er ist mein Schöpfer, er hat die Welt und den Himmel und alles, was wir sehen, geschaffen. Lasst uns lernen, über Gott zu staunen und ihn anzubeten und zu loben. Und als zweites sehen wir, die Erde war zwar wüst und leer, aber wenn wir jetzt in die Erde schauen, ist sie überhaupt nicht wüst und leer. Und von daher, Gott hat aus einem völligen Tohuwabohu, hat Gott etwas Wunderbares geschaffen. Gott ist ein Gott der Ordnung, der auf dieser Welt das geschaffen hat und der auch in deinem Leben Ordnung schaffen will. Gott ist kein Freund davon, dass alles drunter und drüber geht. Nein, Gott will uns helfen, Ordnung zu haben. Und Gott ist ein Gott, der wirklich Ordnung schafft. Und wir sehen, Gott ist Licht. Er hat gesprochen und es wurde Licht. Und wir haben vorher gesehen, das kann man geistlich übertragen, Gott ist auch unser persönliches Licht. Von daher geben uns die ersten 5 Verse schon Raum zu überlegen, nachzudenken, zu argumentieren, aber auch zum Staunen und wirklich zu sagen, wow, das ist unser Gott. Amen.